das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Vielleicht haben Sie bei Ihrer Sommerferienplanung ja auch gedacht, eigentlich wäre die Fahrt mit dem Zug die entspannteste Reiseform und dann doch lieber etwa das Auto genommen aus Angst vor Ausfällen, Verspätungen oder Platzreservierungschaos. Die Bahn ist eine Großbaustelle, für die Bahnchef Richard Lutz bald nicht mehr zuständig sein wird. Er soll den Konzern nur noch so lange leiten, bis eine Nachfolge für ihn gefunden ist. Das Aus verkündete Verkehrsminister Patrick Schnieder. Gleich ein Gespräch mit ihm dazu. Einerseits war seit dem Regierungswechsel eine Neuaufstellung bei der Bahn erwartet worden. Andererseits kam das angekündigte Aus für den Bahnchef heute doch überraschend. Einzelheiten von Ole Hilgert.
Bilder aus besseren Zeiten. Es ist der 23. März 2017. Richard Lutz ist seit gerade einmal einem Tag neuer Bahnchef und hält seine erste Pressekonferenz. Stolz verkündet er Wachstumszahlen und gibt klare Ziele aus.
Wir wollen gewinnen beim Kunden mit guten Produkten, mit Zügen, die pünktlich sind, mit einer hohen Servicequalität und unsere Kunden begeistern.
Die Kunden begeistern, davon ist der Konzern 8,5 Jahre später weit entfernt. Die Lage bei der Bahn sei dramatisch, findet der Bundesverkehrsminister. Vorzeitig und einvernehmlich habe man sich auf die Trennung geeinigt. Lutz führe den Konzern weiter, bis die Nachfolge geregelt sei, heißt es bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz.
Danke an Dr. Lutz an dieser Stelle für seinen langjährigen Einsatz an der Spitze der Bahn. Und bin mir sicher, dass er auch in den verbleibenden Wochen alles für die Schiene geben wird.
Ob Verspätungen, unzufriedene Kunden oder die marode Infrastruktur, in allen Kernbereichen gab es zuletzt schlechte Nachrichten. Im Fernverkehr sind nur etwas mehr als die Hälfte der Züge pünktlich. Daran werde auch ein Führungswechsel kaum etwas ändern, erwartet der Fahrgastverband Pro Bahn.
Fahrgäste können sich eindeutig nicht auf kurzfristige Verbesserungen freuen. Das wird eher noch schlimmer werden. Man war ja auch nicht ganz ehrlich, was die Dauer der Sanierungsmaßnahmen angeht.
Denn die Sanierung von mehr als 40 stark befahrenen Strecken bedeutet lange Sperrungen und kostet Milliarden. Investitionen, die laut Kritikern jahrzehntelang verschleppt wurden. Die private Konkurrenz der Bahn fordert nun strukturelle Reformen.
Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen, ohne in Mikromanagement zu verfallen. Dann kann die Deutsche Bahn und dann kann das Bahnsystem in Deutschland insgesamt auch wieder stärker werden.
Dass Richard Lutz gehen musste, hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Schon im schwarz-roten Koalitionsvertrag war die Rede von einer Neuaufstellung an der Bahnspitze. Dass die Verkündung ausgerechnet heute kommt, sei überraschend, sagt Bahnexperte Christian Böttger.
Vermutlich wollte eben der Minister einfach Zeit gewinnen. Er hat bisher angekündigt, dass er bis Ende August eine neue Strategie vorlegt und eigentlich angekündigt, dass nach der Strategiefestlegung neues Personal gefunden wird. Und offenbar schafft er das nicht. Und man hat jetzt also diese Strategieankündigung um 3 Wochen verschoben.
Am 22. September will Patrick Schnieder nun seine Pläne vorstellen und wenn möglich auch die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Richard Lutz.
Und über den Wechsel an der Bahnspitze habe ich vor der Sendung mit dem Mann gesprochen, den veranlasst hat, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU. Guten Abend, Herr Schnieder.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie wollten ja eigentlich erst eine neue Strategie für die Bahn entwerfen und dann erst Personalentscheidungen treffen. Warum muss Richard Lutz jetzt gehen?
Genau das, was ich angekündigt habe, habe ich getan. Wir arbeiten seit Beginn an einer Strategie für die Bahn. Die steht in den Grundzügen jetzt fest. Da fehlen noch ein paar Details und einige Abklärungen sind vorzunehmen. Und deshalb wenden wir uns jetzt der Personalfrage zu, so wie das angekündigt ist. Erst die Strategie, dann das Personal. Und das Personal muss eben zur Strategie passen und das umsetzen können.
Aber warum passte Richard Lutz nicht zu der Strategie?
Sehen Sie, die Bahn ist in einem desolaten Zustand. Sie ist nicht zuverlässig. Ich möchte eine Bahn, die pünktlich ist, die sauber ist, die sicher ist, die wirtschaftlich fährt. Wir werden viel Geld investieren in den nächsten Jahren, um das Netz zu verbessern. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Und ich glaube, das ist nicht nur inhaltlich und strategisch, sondern auch strukturell und letztlich auch beim Personal einer Neuaufstellung bedarf. Und diesen Schritt sind wir jetzt gegangen.
Aber wenn die Strategie, wie Sie sagen, eigentlich so gut wie fertig ist und noch ein paar Kleinigkeiten geregelt werden müssen, dann hätten Sie das doch noch abwarten können. Ich meine, vor 2 Wochen haben Sie hier in den Tagesthemen gesagt, Sie würden nicht zu Schnellschüssen neigen, aber das wirkt jetzt wie einer, wenn noch nicht mal ein Nachfolger feststeht.
Ja, der Prozess, einen Nachfolger zu finden, ist ja nicht aus der Hand oder aus dem Ärmel zu schütteln, sondern ist ein Prozess, den der Aufsichtsrat ja letztlich entscheidet. Und den gehen wir jetzt ganz sorgfältig und formal an. Das, was für die Strategie gilt, das gilt auch für das Personal mit aller Sorgfalt und Gründlichkeit, ohne Schnellschüsse.
Aber Richard Lutz muss jetzt die Bahn weiter führen und jeder weiß, dass er eigentlich schon raus ist. Ist das nicht ein schräges Vakuum dann?
Sehen Sie, wenn wir sofort beim Personal begonnen hätten, wie manche Ihrer Kollegen das ja gefordert hätten, hätten wir diese Situation, ohne dass wir eine Strategie hätten. Und ich bin froh, dass Herr Lutz das so lange weiterführt, bis ein Nachfolger da ist. Den Prozess gehen wir strukturiert an. Wenn das ideal läuft, dann werden wir mit der Bekanntgabe der Strategie oder zumindest im direkten Umfeld auch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger präsentieren können.
Was soll denn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin anders machen?
Wir müssen die Bahn neu aufstellen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir brauchen dort einen Neuanfang und die Punkte, die angegangen werden müssen, eine pünktliche, eine saubere, eine sichere, eine zuverlässige Bahn, eine Bahn, die die Investitionen auch umsetzt, die wir jetzt angehen, das Geld, das wir investieren wollen, die die Bahn auf Vordermann bringt, das alles muss zusammenpassen. Die Person muss zur Strategie passen und genau diese Person suchen wir jetzt und werden sie auch finden, da bin ich überzeugt von.
Und wie sieht diese Strategie denn aus?
Die Strategie werde ich am 22. September vorstellen, in allen Details. Wir wollen eine pünktliche, eine zuverlässige, eine sichere, eine saubere Bahn und welche Maßnahmen wir ergreifen, um das umzusetzen, um die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen, das werden wir dann präsentieren.
Den Bahnkunden ist ja auch letztlich egal, wer den Konzern lenkt. Und auch unter der neuen Führung wird ja nicht über Nacht alles wieder gut, auch wenn Sie da eine Strategie jetzt entwickelt haben, die Sie uns noch nicht verraten möchten. Die Pünktlichkeit, Sie sagen selbst, ist weiter abgesagt, Zufriedenheit damit ebenfalls. Wie lange, bis das wieder besser wird?
Wir stehen vor Riesenherausforderungen, sowohl in betrieblichen Abläufen wie auch in der Infrastruktur. Das ist ja kein Geheimnis. Wir stehen vor Jahren der Investitionen und damit auch vor Jahren von Baustellen. Jede Baustelle ist eine Behinderung. Das ist uns durchaus bewusst. Das wissen auch die Kunden und deshalb wird das nicht von heute auf morgen besser werden. Aber mit jeder Baustelle, die abgeschlossen ist, wird das Netz besser, wird es stabiler. Und damit werden auch die Ergebnisse und die Kennzahlen besser. Die Verheißung jeder Baustelle, die wir jetzt eröffnen und die wir anpacken, ist, danach wird es besser. Das wird ein längerer Prozess sein, aber das Ziel ist entscheidend. Wir wollen die Bahn auf Vordermann bringen. Die Bahn ist für die Menschen da und nicht umgekehrt.
Sagt der Bundesverkehrsminister. Herr Schnieder, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und das ganze Interview finden Sie auf tagesschau.de. Und über das vorzeitige Ende von Richard Lutz an der Spitze der Deutschen Bahn hat Jan-Peter Bartels vom Hessischen Rundfunk folgende Meinung.
Schimpfen auf die Bahn, das ist in Deutschland ein Volkssport geworden. Ist ja auch einfach. Zug verspätet, Zug ausgefallen, irgendetwas ist immer. Den meisten ist da wohl egal, wie der Bahnchef heißt, sie wollen wissen, wann sich etwas ändert. Bei dieser Frage lässt die Politik die Bahn gern allein. Zumindest hier ist der Abgang des Bahnchefs ein erstes Signal. Es soll sich etwas ändern. Unter Lutz ist viel passiert, was Bahnkunden befremdet hat. Hohe Bonuszahlungen für die Vorstände etwa, trotz aller Probleme, oder das Abschaffen der beliebten Familienreservierung. Da wurde das Schimpfen auf die Bahn noch einfacher. Es fehlte das Gespür für die Menschen, die in den Zügen sitzen und das Missmanagement ausbaden müssen. Und dieses Gespür muss eine neue Bahnspitze mitbringen. Wenn das Unternehmen wirklich schlagkräftiger, schlanker und zuverlässiger werden soll, dann braucht es aber zusätzlich ein echtes Umdenken in der Politik. Denn politisch gesehen ist die Bahn ein schwieriges Geschäft. Sie kostet Geld ohne die Aussicht auf kurzfristigen Applaus von Wählerinnen und Wählern. Denn echte Veränderungen brauchen Zeit. Es ist nicht damit getan, die Bahn einmal mit dem Sondervermögen auf Vordermann zu bringen. Sie muss dann auch auf dem Niveau gehalten werden. Das kostet dauerhaft Geld im regulären Haushalt, denn die Bahn braucht eine langfristige Planungs- und Finanzierungssicherheit über den nächsten Wahltermin hinaus. Wenn es an die neue Strategie geht, muss Verkehrsminister Schnieder auch hier liefern. Es braucht nicht nur eine neue Spitze für die Bahn, sondern auch eine politische Idee, damit die Bahn eine Chance bekommt und das Schimpfen endlich aufhört.
Die Meinung von Jan-Peter Bartels. Für das US-Militär ist er durchaus eine wichtige Basis, der Luftwaffenstützpunkt Elmendorf in Alaska, nördlich von Anchorage. Doch dass er mal eines Tages so im Zentrum der globalen Aufmerksamkeit stehen würde, das hatten sie im hohen Norden der USA wohl nicht erwartet. Morgen empfängt US-Präsident Donald Trump dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die große Frage, werden dort tatsächlich Weichen in Richtung eines Waffenstillstands in der Ukraine gestellt? Das Gespräch soll am späten Vormittag Ortszeit dort stattfinden, also gegen 21.30 Uhr deutscher Zeit. Doch schon jetzt herrscht Ausnahmezustand in Alaskas größter Stadt. Und von dort berichtet Gudrun Engel.
Sie beten für Frieden. In zwei Sprachen. Auf Englisch und Yupik, der Sprache der größten indigenen Bevölkerungsgruppe in Alaska. Die russisch-orthodoxe Kirche ist die größte Glaubensgemeinschaft in Anchorage. Sie trifft sich jeden Abend, seit klar ist, dass sich Trump und Putin hier treffen wollen. Wir kennen Unterdrückung in Alaska, wir kennen Besatzung, wir kennen Verfolgung. Das sind keine unbekannten Dinge für unsere Kirche. An der engsten Stelle trennen nur knapp 90 Kilometer Alaska vom russischen Festland. Viele Gläubige hier haben russische oder ukrainische Wurzeln. Ich würde mir wünschen, dass auch ein ukrainischer Vertreter eingeladen wäre. Das könnte helfen. Aber ich denke, es ist gut, dass Sie hier sind. Es ist ein Zeichen, auch wegen unserer Geschichte, für eine Brücke zwischen dem amerikanischen Kontinent und Russland. Jahrtausende lang haben Ureinwohner die Beringstraße überquert und auf beiden Seiten gejagt und gefischt. Alaska war Teil des Russischen Reichs. Erst Ende 1867 wurde es zum Spottpreis von 7,2 Millionen Dollar an die Amerikaner verkauft und schließlich zum 49. US-Bundesstaat. Jetzt zum Austragungsort des lang erwarteten Ukraine-Gipfels auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson. Sogar die Elche wollen wissen, was los ist. Der US-Präsident versucht vor seiner Abreise in Washington die Erwartungen an das Treffen zu dämpfen. Es geht darum herauszufinden, wo jeder steht. Wir werden es in den ersten Minuten schon wissen. Ich weiß schnell, ob wir eine schlechte oder eine gute Sitzung haben werden. Ein schlechtes Treffen wird ziemlich schnell enden. Wenn es ein gutes Treffen ist, werden wir in naher Zukunft Frieden haben. In Moskau findet der russische Staatschef vor seinem Abflug zum Treffen lobende Worte für den Gastgeber. Die derzeitige amerikanische Regierung unternimmt meiner Meinung nach recht energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Kämpfe zu beenden, die Krise zu beenden und Vereinbarungen zu treffen, die für alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien von Interesse sind. Eine schnelle Lösung für einen Frieden. Darauf hoffen auch die Gläubigen in der russisch-orthodoxen Kathedrale in Anchorage, wenn die beiden Präsidenten zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder an einem Tisch zusammensitzen. Jede Geste eine diplomatische Deutung.
Und in Leipzig begrüße ich dazu jetzt Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München. Guten Abend, Herr Masala.
Schönen guten Abend, Herr Zapparoni.
Ab wann würden Sie denn von einem erfolgreichen Gipfel morgen sprechen?
Das ist eine schwierige Frage der Definition. Ich glaube, ein erfolgreicher Gipfel würde morgen zumindest die Bereitschaft Russlands beinhalten, auf einen gewissen Teil des Territoriums in der Ukraine zu verzichten. Aber das ist nicht abzusehen.
Das heißt, Sie haben da gar nicht so viel Zuversicht auf dieses Treffen morgen?
Ich glaube, man sollte nicht zu viel von diesem Treffen morgen erwarten mit Blick auf die Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. Also beide Seiten spielen die Erwartungen ja runter. Die russische Seite hat ja auch gesagt, es wird kein Kommuniqué geben und sowas. Man will eigentlich über viel, viel mehr sprechen als über die Ukraine. Man will über ökonomische Kooperation sprechen, über strategische Rüstungskontrolle. Und es ist noch immer festzuhalten, dass Russland von seinen Maximalforderungen in der Ukraine keinen Millimeter bislang abgerückt ist. Also von daher gibt es nicht viel Anlass zu Optimismus.
Aber dass der russische Präsident nun auf amerikanischem Boden empfangen wird, das sieht der russische Präsident sicher als Beweis für Augenhöhe. Ist das auch ein Treffen auf Augenhöhe?
Es ist definitiv ein Treffen auf Augenhöhe. Es ist ein, für Putin ist es ein Sieg. Er wollte immer diese Gespräche mit den USA. Jetzt kriegt er sie und er kriegt sie sogar auf amerikanischem Boden. Also er wird sozusagen in die USA eingeladen. Wenn Sie die russische Presse und die russische Diskussion sich anschauen, dann empfinden die das genau so als einen ersten Sieg Russlands sozusagen in dieser Auseinandersetzung.
Zuletzt ließ Putin seine Truppen auch gezielt vorrücken vor diesem Treffen morgen. Wie bewerten Sie dann die aktuelle Lage an der Front in der Ukraine?
Die aktuelle Lage an der Front in der Ukraine bleibt weiterhin sehr kritisch. Es gibt sozusagen einen Einbruch, ich würde nicht von Durchbruch reden, russischer Kräfte. Es gibt die Massierung von russischen Soldaten, das sind die Berichte, die wir hören, also zwischen 100 und 120.000, die aufmassiert werden für eine neue große Offensive. Das sind alles Druckmittel, die Putin natürlich hat, gegenüber der Ukraine, aber auch gegenüber den USA, um anzudeuten, dass er noch immer glaubt, diesen Konflikt militärisch gewinnen zu können. Und die Situation für die Ukrainer selber ist eine kritische. Sie ist nicht desolat. Aber sie ist halt auch nicht so, dass es den Ukrainern überall gelingt, die Front zu stabilisieren.
Vor diesem Hintergrund, was würde denn passieren, wenn dieser Gipfel morgen ohne irgendwelche Ergebnisse bleibt, ohne irgendwelche Aussicht auf eine Annäherung? Was würde das für den Kriegsverlauf bedeuten?
Naja, zunächst einmal könnte es bedeuten, und das ist heute von der amerikanischen Administration, also insbesondere vom amerikanischen Präsidenten angekündigt worden, dass er dann einfach nicht nur den Verhandlungstisch mit den Russen verlassen würde, sondern er sagt ja auch, er wird dann keinen mehr anrufen. Das heißt, die USA würden sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach komplett aus diesem Krieg zurückziehen. Und dann wäre es eine Aufgabe der Europäer zu schauen, wie sie weiterhin die Ukraine unterstützen könnten. Und Putin hätte dann sozusagen noch mehr freie Hand, weil er nicht befürchten müsste, aufgrund von militärischen Aktionen, die er in der Ukraine durchführt, möglicherweise amerikanische Sanktionen dann zu bekommen, die ihm dann doch auf die ein oder andere Art und Weise dann auch schaden würden.
Halten Sie es denn für realistisch, dass es nach diesem ersten Treffen morgen dann auch möglicherweise ein weiteres Treffen mit auch Selenskyj geben könnte?
Ich glaube eher, dass es weitere Treffen sozusagen auf der Expertenebene geben könnte. Wenn man sich in Putins Schuhe reinversetzt, dann geht es Putin darum, sozusagen die Beziehungen zu den USA zu normalisieren. Es geht Putin darum, Sanktionen zu vermeiden. Und es kann durchaus sein, dass er sich prinzipiell zu einem Waffenstillstand irgendwie bereit erklärt, aber dann darauf hinweist, dass dieser Waffenstillstand ja nicht einfach so in Kraft gesetzt werden kann, sondern er ausgehandelt werden muss. Das heißt, eine ganze Reihe weiterer Treffen dann auf Expertenebene stattfinden, die Putin dann die Möglichkeit geben, diesen Krieg einfach weiterzuführen.
Wir blicken gespannt auf das Treffen morgen in Anchorage in Alaska. Herr Masala, vielen Dank für die Einschätzungen nach Leipzig.
Ich danke Ihnen.
Wasserflaschen, Trinkhalme oder auch Tüten aus dem Supermarkt. Plastik ist überall in unserem Alltag und vermüllt zunehmend auch unsere Meere. In der Umwelt zerfällt es in Kleinteile bis hin zu winzigen Partikeln. Mikroplastik belastet ganze Ökosysteme. Mehr als 120 Länder fordern deshalb, den Gebrauch und die Produktion auf ein nachhaltiges Maß zu reduzieren. Aber vor allem ölproduzierende Länder stemmen sich dagegen, denn ihr Öl ist der Rohstoff für die Plastikindustrie. Verhärtete Fronten also auf der UN-Plastikkonferenz in Genf. Stephanie Dott.
Der Genfer See, gespeist aus dem Wasser der Alpengletscher. In dieser Idylle sucht Umweltforscher Alexis Penchelon nach Resten von Plastik. Die kleinen Partikel finden sich inzwischen auch dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Auf den ersten Blick hat man den Eindruck, da ist gar nichts. Wenn man das aber mit einem Mikroskop anschaut, sieht man, sowohl das Wasser als auch der Sand sind voller Mikroplastik. Wir finden heute eine dreimal höhere Konzentration als noch im Jahr 2014. Das ist gefährlich, nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Ökosysteme. Und bei der Verschmutzung des Genfer Sees gibt es einen Hauptverantwortlichen. Rund ein Drittel der Plastikpartikel, die später im See landen, stammen vom Abrieb der Autoreifen. Es sind nicht nur die Reifen. Insgesamt werden Autos zur Hälfte aus Kunststoff hergestellt. Mark Backus sitzt für die weltweite Automobilbranche in den Verhandlungsräumen der UNO. Hunderte Lobbyisten vertreten hier die Interessen der Industrien, von Erdöl bis Chemiebranche. Der Rucksack kommt bei jeder Gelegenheit zum Einsatz, seit nunmehr 10 Tagen. Diese PET-Flasche besteht aus demselben Kunststoff wie dieser Airbag. Regierungen können nicht einfach Plastik verbieten, ohne ungewollt auch der Autobranche die Möglichkeit zu nehmen, sichere und langlebige Autos mit wenig Gewicht zu bauen. Hinter verschlossenen Türen wird weiter unter Hochdruck verhandelt. Stündlich verschiebt sich der Zeitplan weiter nach hinten. Der letzte Vorschlag für den Vertrag hatte für großen Unmut gesorgt, denn der Entwurf sprach weder von einer Reduktion der Plastikproduktion noch von einem Verbot gefährlicher Chemikalien. Vor allem Länder wie Saudi-Arabien, Russland und die USA stehen auf der Bremse, denn sie verdienen am Plastik, das aus Rohöl gemacht wird. Unverständnis bei Umweltschützern.
Wir brauchen hier heute nicht um jeden Preis am Abschluss. Was wir wirklich brauchen, ist ein effektives Abkommen, das die Produktion begrenzt und die Menschen und die Umwelt vor den negativen Auswirkungen von Plastik beschützt.
Können über 180 Länder hier noch einen Kompromiss finden? Der Showdown bei den Vereinten Nationen läuft.
Morgen jährt sich die erneute Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zum 4. Mal. Szenen wie diese waren die Folge. Chaos am Flughafen von Kabul. Tausende wollten das Land aus Angst vor den Islamisten so schnell wie möglich verlassen. Und manche waren so panisch, dass sie sich sogar festhielten an den letzten Flugzeugen der westlichen Truppen, die abzogen. Viele, die nicht mehr ausfliegen konnten, flohen ins benachbarte Pakistan. Darunter auch ehemalige Ortskräfte mit ihren Familien, die für die Bundeswehr oder deutsche Institutionen gearbeitet hatten. Mehr als 2000 Afghanen warten in pakistanischen Lagern darauf, nach Deutschland auszureisen, haben eigentlich ein Aufnahmeversprechen, das Deutschland aber noch nicht eingelöst hat. Doch weil Pakistan die Lage nun räumen will, droht ihnen nun die Abschiebung zurück nach Afghanistan. Gabor Hallas.
Sie haben Angst und verstecken sich auf dem Dach. Das erzählt die Frau, die filmt. Videos wie diese werden in Chatgruppen geteilt, denn die Polizei fährt durch Islamabad, Pakistans Hauptstadt, nimmt Afghanen fest oder schiebt sie direkt in ihre Heimat ab. Auch er lebt deshalb in Angst, will anonym bleiben und seine beiden Töchter wurden bereits abgeschoben, erzählt er. 16 und 18 Jahre sind sie alt. Ihre Situation ist leider gar nicht gut. Sie leben an einem geheimen Ort ohne Eltern. Und sie wissen, wie die Taliban Mädchen und Jungen behandeln, die ohne einen Erwachsenen sind. Nach der Machtübernahme der Taliban hatte Deutschland versprochen, dass er aufgenommen wird, nur das Visum fehlt. Er wartet in Pakistan, weil die deutsche Botschaft in Afghanistan geschlossen ist. Er hat als Jurist gearbeitet, erzählt, er habe Verfahren gegen die Taliban geführt. Etwa 2300 Afghanen warten in Islamabad, zum Teil ehemalige Ortskräfte, vor allem aber Menschenrechtler, Juristen, Journalisten, Menschen, denen die Ampelregierung eine Aufnahme versprochen hatte. Doch Pakistan will sie loswerden. Etwa 280 Afghaninnen und Afghanen wurden in den vergangenen Tagen festgenommen, etwa 35 abgeschoben.
Wir sind in Kontakt mit den pakistanischen Behörden, um darauf hinzuweisen, dass es sich hier um Menschen handelt, die bei uns in einem Programm sich befinden. Dieses Programm ist am Laufen. Da gibt es eine Einzelfallprüfung.
Vor dem Regierungswechsel landeten regelmäßig Flieger mit Afghanen in Deutschland. Bilder, die die neue Regierung ganz offensichtlich nicht mehr gern sieht. Die grüne Shahina Gambia macht vor allem dem Innenminister schwere Vorwürfe.
Und ich weiß nicht, wohin diese endlose Prüferei führen soll. Die Bundesregierung oder Herr Dobrindt versucht hier einfach Zeit zu schinden.
Zeit, in der sich die Situation vor Ort verschärft, sagt die Initiative Kabul Luftbrücke, die versucht, vielen Flüchtlingen zu helfen, auch heute.
Die Person eben gerade hat mir berichtet, dass sie in den letzten 2 Tagen fast alle ihre Haare verloren hat. Zum Beispiel. Also ich glaube, man kann sich diesen Stress kaum vorstellen, unter dem die Leute stehen. Und viele von denen ja schon seit vielen Jahren.
Und auch er sagt, dass er 2 Tage nicht geschlafen hat. Meine einzige Bitte an die deutsche Regierung, an das edle deutsche Volk ist, unterstützen Sie uns, lassen Sie uns nicht allein. Jetzt hat er einen Eilantrag vor Gericht gestellt gegen das Auswärtige Amt, mit dem Ziel, schnell Visa für sich und seine Familie zu bekommen.
Weitere Nachrichten des Tages, Jens, jetzt mit dir.
Seit September vergangenen Jahres gibt es an allen deutschen Grenzen wieder Kontrollen. Nach Behördenangaben sind mittlerweile bis zu 14.000 Bundespolizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Kosten dafür liegen bei gut 80 Millionen Euro, wie jetzt eine Anfrage der Linkspartei beim Bundesinnenministerium ergab. Fast die Hälfte entfalle auf Überstunden. Hinzu kommen Verpflegung und Unterbringung der Beamten in Hotels. Erfasst wurden alle Ausgaben bis Ende Juni. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wird die AfD schon länger als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das gilt seit April auch für den Landesverband in Brandenburg. Heute hat das Innenministerium in Potsdam die Begründung dafür öffentlich vorgestellt. Laut Verfassungsschutz hat sich die Partei zunehmend radikalisiert, missachtet die Menschenwürde und ist eine Gefahr für die Demokratie. Bei der Bundestagswahl im Februar holte die AfD in Brandenburg die meisten Stimmen. In Spanien toben weiter heftige Waldbrände. Mehr als 10.000 Anwohner mussten inzwischen sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Mehrere Menschen kamen ums Leben, unter ihnen Feuerwehrleute, die von den Flammen eingeschlossen wurden. Inzwischen haben die Winde etwas nachgelassen, sodass die Brände sich nicht mehr so schnell ausbreiten.
Entlang der deutschen Küsten stehen zahllose solcher Windräder im Meer und produzieren Tag und Nacht Strom, je nach Witterung. Natürlich stehen die auch an Land, aber auf dem Meer weht nun mal häufig Wind. Insgesamt haben wir im ersten Halbjahr rund 28% unserer Energie aus Windkraft gewonnen. Eine wichtige Stromquelle also. Umso wichtiger, dass solche sogenannten Offshore-Windparks weit draußen vor der Küste auch möglichst gut gewappnet sind gegen Sabotage und Unfälle. Also muss der mögliche Ernstfall auch geübt werden. Für uns haben Chris H. und Peter Becker miterlebt, was passiert, wenn es vor der Insel Borkum mittendrin auf der Nordsee eine Katastrophenübung gibt.
Kein Ort in Deutschland ist für Rettungskräfte weiter entfernt als die Windparks in der Nordsee. Und kaum eine kritische Infrastruktur ist so verwundbar wie die Umspannwerke und Konverterstationen auf See. Der Windpark Merkur Offshore, Schauplatz einer großen Offshore-Katastrophenschutzübung. Auf dem Mehrzweckschiff Neuwerk laufen alle Fäden zusammen. Hier hat Roland Müller vom Havariekommando in Cuxhaven die Aufgabe, die Rettungskräfte zu führen.
Wir haben eine Verpuffung an Bord von dem Umspannwerk Offshore-Windpark Merkur Offshore. Erstmeldung, zwei verletzte Personen, wovon eine Person schon gerettet worden ist. Eine zweite Person ist noch im Aufenthaltsbereich, kann nicht erreichbar werden. Der Bereich ist sehr verqualmt.
Die Windparkbetreiber sind dazu verpflichtet, die Unfallversorgung auf ihren Anlagen auf See bereitzustellen. Dafür brauchen sie Hubschrauberunterstützung von privaten Unternehmen.
Ein Patient zugänglich.
Ein Patient nicht zugänglich.
Zweiter Patient im nicht zugänglichen Raum. Da brauchen wir Feuer, ja. Firefighting. Lage unklar.
Okay.
So, moin, hallo. Schmitz, mein Name, ich bin der Notarzt.
Okay.
Wir helfen jetzt.
Okay.
Zweiter Kollege ist da innen drin, ja?
Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein medizinisches Team und ein Brandbekämpfungsteam. Das Feuer ist noch nicht aus, Patient ist auch nicht zugänglich für uns.
Bei größeren Gefahrenlagen auf See kann Roland Müller auf alle verfügbaren Kräfte des Bundes zurückgreifen.
Brandbekämpfung, Verletztenversorgung, Schadstoffunfallbekämpfung und dann das Besondere, das Ganze noch in einem Offshore-Windpark in der deutschen Nordsee, haben wir so in dieser Kombination vorher noch nicht durchgeführt.
Die größte Herausforderung, die riesigen Entfernungen zwischen dem Festland und den Offshore-Windparks.
Es ist nicht so wie an Land, wenn ich da irgendwie ein Problem habe, dann kann ich noch weitere Einsatzkräfte kurz nachfordern oder Material nachfordern. Wenn mir hier an einer Stelle auffällt, dass mir irgendwas fehlt, dann dauert das Stunden, bis ich das bekomme. Wir haben leider keine Löschwassermöglichkeiten hier an Bord.
Frank Switala führt das First Response Team der Feuerwehr Cuxhaven. Sie gehören immer zu den Ersten am Einsatzort.
Ich versuche, über die Neuwerk Löschwasser zu bekommen.
Alle Einsatzkräfte müssen bei dieser Großübung über Stunden auf immer neue Situationen reagieren. Von der Gustav Meyer wird Popcorn in die Nordsee gekippt. Es treibt auf dem Wasser wie Öl und simuliert eine Ölpest. Der Ölaufklärer Do-228LM der Marineflieger überfliegt den Windpark, filmt und überwacht die Gefahrenstelle. Unten auf der Neuwerk muss Kapitän Jan Konrads besonders wachsam navigieren.
Bei den Windmühlen, die aufgrund der Übung nicht abgeschaltet werden, besteht ein Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern. Was uns dann natürlich in unserem Manöverspielraum hier im Windpark selber doch stark einschränkt.
Fast 7 Stunden dauert die Großübung. Der simulierte Brand ist gelöscht, die Verletzten werden versorgt. Für heute ist Feierabend. Aber das Team von Roland Müller wird die Übung im Windpark noch ein paar Wochen lang nacharbeiten.
Und von der eher kühleren Nordsee jetzt zur restlichen Republik, die heute vielerorts Temperaturen weit jenseits der 30 Grad aufwies. Sommer pur also, was aber auch eine echte Belastungsprobe sein kann. Und so suchten viele nach der dringend nötigen Abkühlung, in welcher Form auch immer. Und das nicht nur wie hier in Berlin, sondern vor allem auch im Südwesten Deutschlands, teils mit fiebriger Vorfreude. Laura Kloppenburg.
Ein neues Freibad für Freiburg, pünktlich zu einem der heißesten Tage des Jahres. Kein Wunder, dass die Stimmung bei Wiedereröffnung heute kocht. Bei mehr als 30 Grad ist der Einlassstopp mit rund 3000 Besuchern schnell erreicht.
Genau richtig. Also wir haben uns richtig darauf gefreut, auch, dass es wieder öffnet.
Wo man halt wieder Spaß haben kann ein bisschen, weil es war in den letzten Wochen ein bisschen langweilig.
Die Stimmung ist einfach super und die Rutsche ist auch cool. Einfach alles, weil es neu ist.
Abkühlung war heute nicht jedem vergönnt. Kein Schatten, heißer Asphalt am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden. 30 Minuten haben die Mitarbeiter hier in der Abfertigung pro Maschine. Passagiere und Gepäck rein und raus, dann zusehen, wie andere Erholung ansteuern. Die Flugzeuge strahlen zusätzlich Hitze ab.
Ein sehr drückendes Gefühl, gefühlt 45, 50 Grad plus noch diese Arbeit.
Ein Glück ist die Mähdrescherkabine von Volker Bühl im Hohenloheschen klimatisiert. Auch hier bei mehr als 40 Grad in der Sonne auf freiem Feld. Seiner Weizenernte haben die hohen Temperaturen auf den letzten Metern gut getan.
Ertraglich super, was die Menge betrifft. Allerdings die Qualität hat doch durch die lange Regenphase etwas gelitten.
Lange haben sie auch hier am Bodensee darauf gewartet, dass der Sommer endlich wiederkommt. So machen die Ferien Spaß. Wobei sich manch einer anscheinend doch Richtung kühle Jahreszeit sehnt, wirft man einen Blick ins Sortiment der Supermärkte hier.
Um Himmels Gottes Willen, darf ich wahr sein.
Gibt nicht jeder offen zu, aber ohne Nachfrage auch keine Produktion. Trotzdem, die meisten lässt diese süße Verlockung aktuell kalt.
Passt nicht. Besser Eiscreme.
Ich liebe Lebkuchen, also deswegen, ich kaufe sie ja. Ich kaufe sie auch jetzt schon. An Weihnachten, da schmecken sie denn nicht mehr. Da sind sie ja schon ewig im Regal. Jetzt kriege ich auch noch einen, oder? Dankeschön, gell? Danke.
Auf einen besinnlichen Sommer zum Dahinschmelzen.
Kram in den kommenden Tagen etwas bessere Überlebenschancen hat, das verrätst du uns jetzt, Carsten.
Es wird in den kommenden Tagen auf jeden Fall kühler. Das Wochenende bringt 10 Grad niedrigere Temperaturen als das, was wir gerade noch erlebt haben in diesen Tagen. Und diese Wetterumstellung, sie läuft im Grunde genommen jetzt aktuell schon ab. Blick auf die aktuellen Regenradarbilder und zwar ab 20.30 Uhr heute Abend zwischen dem Nordosten Nordrhein-Westfalens und der Mitte Niedersachsens. Zwischen Bielefeld und Nienburg an der Weser haben sich sehr starke Gewitterzellen gebildet. Sie sind nur klein, hier kaum auszumachen, aber wir sehen vielleicht diese roten Kerne. Hier gelten aktuell Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es gibt hier extrem Starkregen und auch Hagel. Und hier ist so viel Energie in der Luft, dass sich noch weitere Gewitter genau auf dieser Linie entwickeln können in der Nacht. Aber jetzt schauen wir uns mal die Abkühlung, die kommt an. Dafür müssen wir den Blick etwas weiten, und zwar in den Norden der Nordsee. Wir sehen hier Deutschland und hier ist Schottland. Und wenn wir jetzt mal die Satellitenbilder laufen lassen, dann sehen wir diese eher grauen Wolken, diese eher so milchig-grauen, dunkleren Wolken. Das sind Novemberwolken. Das ist der Herbst. Das sind hochnebelartige Wolken. Und die werden morgen mit einem nordwestlichen Wind bis nach Deutschland geführt und kommen morgen Nachmittag bei uns im Nordwesten an. Und die bringen dann die kühlere Luft auch zum Wochenende. Aber keine Angst, es wird nicht gleich novemberkalt. Heute Nacht konzentrieren wir uns aber weiter erstmal auf diese Gewitter, die wir hier auf dieser Wolkenstraße immer wieder vorfinden. Einzelne zwar nur, aber wie gesagt, die können kräftig sein. Drumherum oft sternklarer Himmel und morgen dann erstmal viel Sonnenschein. Ein paar weniger Gewitter kann es Richtung Berlin-Brandenburg geben. Und am Nachmittag vor allem in Baden-Württemberg und Bayern hier auch mit Starkregengefahr. Und dann kommen am Nachmittag diese hochnebelartigen Wolken in die Deutsche Bucht und später bis in den Norden Niedersachsens voran. Das hat Auswirkungen auf die Temperaturen, das sehen wir gleich. Nachts bleibt es warm, oftmals tropisch mit mehr als 20 Grad. Und tagsüber erleben wir noch einmal verbreitet einen Tag mit mehr als 30 Grad. Von Franken bis zur Lausitz bis zu 36 Grad. Das wird morgen die heißeste Gegend. Im Nordwesten nur 19 bis 26 Grad. Und diese kühlere Luft sehen wir überall am Wochenende. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken. Und im Süden Deutschlands teilweise kräftige Gewitter, vor allem am Samstag.
Abkühlung in Sicht. Danke, Carsten, für diese Aussichten. Und damit verabschieden wir uns von den Tagesthemen für heute und schicken Sie hier im Ersten jetzt in Inas Nacht.
Da begrüßt Ihnen Herr Möller heute unter anderem den ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.